Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die Europäische Union möchte ihr Urheberrecht reformieren zugunsten von Künstlern und Autoren, wie sie sagt. Die sollen besser entlohnt werden als bisher. Gegen die technischen Hilfsmittel wie etwa sogenannte Upload-Filter begehren aber vor allem junge Menschen auf. Und sie wollen am Wochenende zahlreich gegen die Reform demonstrieren. Wir blicken gleich auf dieses Thema und auf die Debatte drumherum. Eine solche Demonstration, die wird es unter anderem in Berlin dann geben. Dort macht aber derzeit auch ein Machtkampf der Landes-CDU Schlagzeilen. Und nicht zuletzt deshalb, weil er offen ausgetragen wird. Auch das gleich ein Thema bei uns. Und wir blicken voraus auf das Wochenendjournal von morgen und lassen uns ausgefallene Ernährungstrends erklären, wo der Verzicht im Vordergrund steht. Es ist schon eine Weile her, seit das Bundesland Berlin einen regierenden Bürgermeister von der CDU erlebt hat. Eberhard Diepgen war bislang der Letzte. Bis 2001 war er im Amt. Bei der kommenden Wahl 2021 wollen die Christdemokraten das Rote Rathaus von der SPD möglichst zurückerobern. An Einigkeit auf dem Weg dahin ist bei der CDU derzeit aber nicht viel zu sehen. Im Gegenteil, Landeschefin Monika Grütters, sie sieht sich als natürliche Spitzenkandidatin. Jetzt hat sie aber einen offenen Herausforderer in den eigenen Reihen. Kai Wegner heißt dieser Mann, der heute außerdem öffentlich zu seiner Kandidatur Stellung bezogen hat. Claudia van Laak hat das für uns beobachtet. Frau van Laak, wer ist Kai Wegner und was hat er heute gesagt?
Ja, Herr Sawicki, Kai Wegner ist in Spandau geboren, er ist Spandauer und er ist schon längere Zeit im Bundestag, derzeit baupolitischer Sprecher. Er war auch schon einmal CDU-Generalsekretär in der Hauptstadt. Und er hat heute klargemacht, er will Monika Grütters den CDU-Landesvorsitz streitig machen. Vor einer knappen Stunde hat er das öffentlich gemacht und da hat er gesagt:
Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich will. Und ich bin fest entschlossen, das auch umzusetzen.
Sie hören es, Herr Sawicki, er hat sich sehr entschlossen präsentiert und er sagte, die konservative Säule in der Hauptstadt-CDU, die müsse gestärkt werden. Er sei in den letzten Wochen sehr viel unterwegs gewesen an der Basis in der Stadtgesellschaft und er habe überall eine Sehnsucht gespürt nach einer starken konservativen Stimme, auch nach einer starken Opposition.
Das heißt, ist Monika Grütters für ihn nicht konservativ genug?
So ist es. Er hat es zwar nicht direkt gesagt, aber indirekt, indem er meinte, die liberale Säule in der Hauptstadt-CDU, die sei sehr stark eben ausgeprägt. Damit meint er natürlich Monika Grütters. Sie hat vor 2 Jahren ja den Landesvorsitz übernommen, ist wirklich auch angetreten, die Partei weiblicher zu machen, moderner zu machen. Andererseits, als Kulturstaatsministerin ist sie viel unterwegs, in Deutschland, auch im Ausland und kann natürlich in ihrem CDU-Landesverband an der Basis nicht so präsent sein, wie es sich die Basis wünscht. Die Partei wünscht sich da mehr Engagement, mehr Zuwendung. Und das ist auch die Kritik an Grütters. Und ein zweiter Punkt, den hat Kai Wegner heute nicht angesprochen. Es gab ja den Fall Hubertus Knabe, da hat Monika Grütters entschlossen gehandelt, die Kulturstaatsministerin, und gemeinsame Sache gemacht mit dem Berliner Kultursenator von der Linken, Klaus Lederer, und hat sich schnell vom Direktor der Stasi-Gedenkstätte Knabe getrennt. Da gibt es auch Unmut in der CDU speziell, indem sie eben gemeinsame Sache gemacht hat mit der Linken.
Und bei Monika Grütters weiß man ja auch, dass sie Angela Merkel nahesteht, was die Bundespolitik angeht. Ist das auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass eben Angela Merkels Karriere eben so langsam zu Ende geht, wie wir wissen?
Ich würde das schon so einschätzen. Sie sagten es, Monika Grütters ist eine enge Vertraute der Kanzlerin. Angela Merkel ist nicht mehr CDU-Chefin, ihre Macht in der Partei ist geschwunden und vermutlich denken sich da die Widersacher der Kulturstaatsministerin, dies schwächt auch Monika Grütters, so würde ich das einschätzen.
Und wie fest verankert ist denn Kai Wegner in der Landes-CDU? Wie groß sind seine Chancen auf die Spitzenkandidatur?
Also erstmal kandidiert er ja für den Landesvorsitz und als nächstes kommt dann die Spitzenkandidatur für die nächste Abgeordnetenhauswahl im Jahre 2021. Also ich glaube, er kann da einen guten Teil der Partei, der CDU, hinter sich versammeln. Interessant war, dass er gerade Burkhard Dregger ins Spiel gebracht hat als Spitzenkandidaten für die nächste Abgeordnetenhauswahl 2021. Burkhard Dregger, der Sohn von Alfons Dregger, ist ja derzeit Fraktionsvorsitzender. Und das ist jetzt heute natürlich auch eine wichtige Weichenstellung in Richtung Spitzenkandidatur. Und ich könnte es mir auch vorstellen, dass versucht werden soll, Monika Grütters da zu drängen, dass sie sich endlich auch mal bekennen soll. Will sie eigentlich Berlins nächste regierende Bürgermeisterin werden oder nicht? Bislang war Grütters da sehr zögerlich. Sie musste auch gedrängt werden, vor 2 Jahren den Landesvorsitz zu übernehmen.
Ist dieser Konkurrenzkampf eigentlich förderlich für die CDU oder wird das Ihrer Einschätzung nach eher zum Problem dann langfristig oder mittelfristig?
Naja, die CDU in der Hauptstadt, die ist schon lange so als eine Art Intrigenstadel bekannt. Da gibt es die Macht der wichtigen Kreisvorsitzenden nach wie vor im Westen von Berlin. Da gibt es eine schwache Ost-CDU und so richtig einig ist man sich da nicht. Es gibt keine geschlossene Hauptstadt-CDU. Von daher schätze ich das so ein, dass das im Moment nicht sehr förderlich ist für die CDU.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen aus Berlin für uns von Claudia van Laak. Dass das Internet Neuland ist, so wie das die Bundeskanzlerin mal geschildert hat, das kann man mittlerweile nicht mehr wirklich behaupten. Vor allem die junge Generation, für die ist das Netz heute ein Ort, an dem sie sich informiert, wo sie sich aber auch kreativ austoben kann und es auch weiterhin tun möchte. Und nun haben nicht nur die jungen Internetnutzer Angst, dass die geplante Urheberrechtsreform der EU viele Freiheiten im Netz demnächst einschränkt. Im Fokus steht vor allem der umstrittene Artikel 13. Dagegen wollen morgen tausende Menschen europaweit auf die Straße gehen. Doris Pundi fasst für uns die Debatte zusammen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt.
Eine Demo in Köln. Etwa 300 meist junge Menschen haben sich vor dem Hauptbahnhof versammelt. Ihr Frust richtet sich gegen die geplante Reform des europäischen Urheberrechts. Das Ziel der Richtlinie ist eigentlich gut gemeint. Künstler sollen angemessener entlohnt werden. Texte, Bilder, Fotos oder Filme dürfen nicht einfach im Internet weiterverbreitet werden, ohne dafür zu bezahlen. Manche Demonstranten fürchten jedoch, dass die Novelle ihren Lebensunterhalt gefährdet. Eine davon ist die Videokünstlerin Ellie.
Willkommen, I'm Ellie. Subscribe to me?
Yes, definitely!
Woohoo. Sie lädt auf Plattformen wie YouTube oder Twitch fehlgeklickte Videos hoch. Dort verkörpert sie Szenen aus beliebten Videospielen, sogenanntes Cosplay. Die Spiele und Charaktere, die Ellie interpretiert, sind rechtlich geschützt.
Ich habe mir das jetzt über 2 Jahre hinweg aus dem Nichts aufgebaut. Ich kann davon meine Miete bezahlen und mein Essen bislang zumindest. Ich müsste dann halt das, was ich mir aufgebaut habe und wo auch wirklich mein Herz und meine Seele dran hängt, das müsste ich so wie es ist entweder einstampfen oder komplett anders machen.
Der Unmut über die geplante Gesetzesänderung bringt Menschen auf die Straße, die sich sonst nur im Internet austauschen und vernetzen. Zu einer Demonstration Ende Februar in Köln kamen etwa 2000 Menschen. Viele Teilnehmer übertrugen die Veranstaltung live per Videostream in sozialen Medien, wo einige weitere 1000 zusahen.
Wir wollen teilen, Artikel 13!
Paragraph 13 der geplanten Reform bringt Kritiker in Wut. Er sieht vor, dass Internetplattformen wie YouTube für Urheberrechtsverletzungen haften sollen. Um automatisch zu erkennen, welche hochgeladenen Inhalte rechtlich geschützt sind und welche nicht, könnten sogenannte Upload-Filter zum Einsatz kommen. Das ist eine Software, die ein Video schon während des Hochladens scannt und blockiert, falls es nicht rechtefrei ist. Hört sich gut an, ist es aber nicht, meint IT-Unternehmer Pascal Fouquet. Denn diese Filter seien nach heutigem Stand der Technik nicht zuverlässig und könnten zu viele Inhalte zensieren. Sie könnten beispielsweise Satire-Videos blockieren, in denen Ausschnitte aus Spielfilmen verwendet werden, obwohl das erlaubt ist.
Sie können in der Form nicht Witz erkennen. Sie müssen mal einen Computer basteln, der Satire kann, der Witze erzählen kann, erfinden kann. Dann haben sie mal einen deutlichen Schritt in die Richtung gemacht, die es braucht. Aber diese Technik ist gar nicht vorhanden.
Pascal Fouquet ist der Kampagnenleiter der Initiative Save the Internet. Sie hat in den letzten Monaten in ganz Europa fast 5 Millionen Unterschriften gegen die Urheberrechtsreform gesammelt. Save the Internet hat zu Demonstrationen aufgerufen, die morgen in über 40 deutschen Städten stattfinden sollen. Mit einem klaren Ziel.
Wir wollen, dass diese Reform jetzt gekippt wird. Dass man dann, wenn diese neu aufgesetzt wird in der nächsten Legislaturperiode, dass da mal von Anfang an die Zivilgesellschaft und auch die IT-Unternehmen gefragt werden, was soll man machen, wie soll man das machen.
Am kommenden Dienstag stimmt das Europaparlament in Straßburg über die Reform ab. Auf den vorliegenden Text einigten sich Mitgliedstaaten, die EU-Kommission und einige Europaparlamentarier in jahrelangen Verhandlungen. Federführend dabei war der CDU-Politiker Axel Voss. Er hält das Gesetz für gelungen. Zu Hause aber sorgte sein Kurs für Streit. Junge CDU-Politiker begehrten gegen die Upload-Filter auf. Elisabeth Winkelmeier-Becker ist die rechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Sie kann die Sorge vieler Internetnutzer um deren Ausdrucks- oder Verdienstmöglichkeiten nachvollziehen.
Deshalb habe ich absolut Verständnis, dass man da neuen Regeln mit viel Skepsis und Kritik auch begegnet. Aber ich würde mir doch in der Debatte mehr Sachlichkeit wünschen und auch die Erkenntnis, dass es tatsächlich ein Problem gibt, was die unfaire Verteilung der Gewinne großer Plattformen betrifft. Da werden die Künstler nicht fair beteiligt.
Damit, dass Künstler angemessener entlohnt werden sollen, ist Netzaktivist Fouquet einverstanden. Nur mit der Umsetzung nicht. Medienberichte, dass hinter dem Protest große Tech-Konzerne stecken, weist er zurück.
Wir haben mit denen keine Verbindung, wir haben kein Geld von denen, wir kriegen von denen keine Ressourcen. Dieser große Teil dieser Protestbewegung läuft hundertprozentig unabhängig von diesen Unternehmen.
Fouquet hofft am Samstag auf mehrere 10.000 Demo-Teilnehmer, auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Sollte die Richtlinie angenommen werden, will Pascal Fouquet trotzdem weitermachen und sich dafür einsetzen, dass das Internet als Raum der Möglichkeiten möglichst wenig eingeschränkt wird.
Über die anstehenden Demos gegen die EU-Urheberrechtsreform berichtete für uns Doris Pundi. Auf Fleisch zu verzichten oder vielleicht sogar komplett auf Tierprodukte, das ist heute keine ungewöhnliche Essgewohnheit mehr. Doch die Palette ist da noch deutlich breiter an Essgewohnheiten. Es gibt sogar Menschen, die nicht mehr als das zu sich nehmen, was schon Neandertaler auf ihren prähistorischen Tellern sozusagen hatten. Und für manche nimmt diese Frage der Ernährung mittlerweile religiöse Züge an. Manfred Götzke hat sich das Thema genau angeschaut für unser Wochenendjournal. Herr Götzke, ist Ernährung heute eine neue Religion?
Ja, für immer mehr Leute ist Ernährung auf jeden Fall ein Religionsersatz geworden, mit allem, was dazugehört. Es gibt Dogmen, an die man sich rigide hält. Es gibt Propheten, die bestimmte Ernährungsweisen propagieren und alles andere für Teufelszeug halten. Und der Psychiater und Theologe Manfred Lütz, der sieht da jedenfalls äußerst große Parallelen.
Ich glaube, dass viele Menschen heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das macht man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig. Die leben nur noch vorbeugend. Und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal leider sagen. Ich glaube, der Mensch ist ein religiöser Mensch. Und die Sehnsucht nach ewigem Leben sitzt ganz tief im Menschen. Und da das über Religion nicht mehr richtig abzuwickeln ist, wickeln sie das über Ernährung ab.
Ja, und für die Leute ist Gesundheit dann das höchste Gut. Was heißt das dann für die Anfänger der Gesundheitsreligion, der Sinn des Lebens ein möglichst langes, gesundes Leben dann bedeutet?
Ja, und wir haben es eingangs angedeutet, der Verzicht ist da so ein ganz besonderes Stichwort bei, ja. bei dieser Perspektive. Welche Trends haben Sie da untersucht?
Ja, sehr im Trend, Sie haben es ja schon gesagt, ist die Paleo-Ernährung. Ich habe da gemeinsam mit einer Verfechterin was zusammen gekocht. Paleo, da ernährt man sich tatsächlich so, wie die Steinzeitmenschen gegessen haben, die noch nicht Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Im Großen und Ganzen lässt man also Getreide und Milchprodukte weg. Dafür isst man mehr Fleisch, Wild natürlich und Gemüse. Die Idee dahinter ist, dass unsere genetische Entwicklung immer noch auf dem Stand der Steinzeitmenschen steht und wir diese modernen Sachen wie Milchbrot und Käse nicht vertragen würden. Nach wie vor im Trend ist Low Carb, wenig Kohlenhydrate. Und ketogen, da isst man dann so gut wie gar keine Kohlenhydrate mehr. Und dann habe ich noch einen Fermentierungsworkshop besucht. Auch da lernt man Sachen selbst zu fermentieren. Kombucha machen aus Tee, Kimchi aus Kohl, solche Sachen. Und da geht es darum, sich mit den Mikroben wieder zu versöhnen.
Ist das da auch wirklich alles gesund? Wir haben ja gerade gehört, gesund sterben, aber ja, ist das so?
Naja, also bei diesen Ernährungssachen ist es immer so eine Sache. Es gibt keine eindeutigen Studien, die einen Anhänger belegen, ihre Ernährungsweise mit den einen Studien, die anderen widerlegen das dann wieder. Manche Ernährungsenthusiasten begründen diese fehlende Eindeutigkeit damit, dass jeder Stoffwechsel anders sei. Ja, und für manche dann eben diese oder jene Ernährungsweise gesünder sei. Die Frau, mit der ich Paleo gekocht habe, die macht das ganz gezielt. Zielt aus gesundheitlichen Gründen als Therapie quasi. Sie leidet an Autoimmunerkrankungen und ihr hat diese Paleo-Ernährungsweise zumindest geholfen, sagt sie.
Und warum tut sie das? Warum tun das die anderen Menschen, die sie getroffen haben?
Also im Mittelpunkt steht da sicher Lifestyle, Gesundheit. Viele sagten mir auch, für sie sei Ernährung das Statussymbol schlechthin, wichtiger als Klamotten oder Auto oder sowas. Es geht um den perfekten Körper, es geht um Selbstoptimierung. Ein junger Unternehmensberater, den ich getroffen habe, der experimentiert regelrecht mit allen möglichen unterschiedlichen Ernährungstrends.
Ich habe ein Jahr Rohkost vegan gelebt, 2 Jahre glutenfrei, 7 Jahre komplett Süßigkeiten und, sag ich mal, raffinierter zuckerfrei. Insgesamt 10 Jahre vegetarisch, alles mögliche ausprobiert, also ein halbes Jahr ketogen. Und ich will auch gesund sein und nicht mehr so viel Scheiße fressen, wie man immer so sagt. Und habe super schnell gemerkt, das macht ganz viel mit mir. Ja, also gerade die Rohkosternährung, die ich dann gemacht habe, ich habe nur noch 4 Stunden in der Nacht geschlafen, war super erholt, war den ganzen Tag mega wach und fit. Da ich wirklich gemerkt habe, Ernährung absolut bestimmend dafür, wie meine Lebensqualität ist.
Und dann habe ich zum Beispiel mit einem Frutarier gesprochen. Frutarier, das sind die Leute, die bestimmte Pflanzen nicht essen, wenn sie sie töten würden bei der Ernte. Und der macht das aus ganz anderen Gründen. Ihm geht es um die Natur, um die Lebewesen.
Ich war ja erst Vegetarier, dann bin ich vegan geworden und danach habe ich dann irgendwann dabei überlegt, warum man die Pflanzen einfach so betrachtet, als wenn sie irgendwelche Dinge wären, sind ja auch Lebewesen. Und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht da auch Acht zu geben, dass keine Pflanzen für mein Leben sterben müssen. Ich weiß ja nicht, ich war noch nie eine Pflanze bewusst. Vielleicht haben die auch so eine Art Leiden, vielleicht reagieren die auch ganz anders, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich ist vielleicht fair gegenüber, die so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden würde.
Ja, das ist dann eine ganz andere Motivation, das ist nicht so egoistisch wie bei den Leuten, die ja sowas wie ketogene Ernährung zum Beispiel machen.
Und hat sie das überzeugt, sind sie jetzt auch konvertiert zu einer der
Nee, Trend? Ich bin sowieso nicht besonders religiös, mich hat das alles nicht besonders überzeugt. Was ich interessant fand, war in der Tat dieses Frutarische. Wir haben da gemeinsam gekocht, es gab Spaghetti Bolognese auf Frutarisch, geht auch.
Ja, dann hören wir uns morgen das ganze Programm an, würde ich sagen. Das Wochenendjournal. Dann morgen mit Manfred Götzke ab 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Was tun gegen Lehrermangel? In Nordrhein-Westfalen gibt es eine ganz besondere Idee. Diejenigen, die eigentlich in den Ruhestand gehen sollten, die tun das erstmal noch nicht. Oder sie werden zurückgeholt aus dem Ruhestand, zurück in den Schuldienst. Das ist eines der Themen gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Und Deutschland heute kommt damit an sein Ende für diese Woche. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.